Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und habe heute hier meine Kollegin Heike Silber, Lebensmittelexpertin bei uns und Leiterin der Abteilung Lebensmittel und Ernährung zu Gast. Und wir wollen über das Thema Gentechnik sprechen. Anlass ist, dass in der Europäischen Union gerade eine EU-Verordnung zum Thema Gentechnik in Arbeit ist und wohl auch noch Anfang dieses Jahres dann umgesetzt wird. Und da gibt es ein paar Punkte, über die wir, glaube ich, hier mal sprechen müssen, gerade auch aus Verbrauchersicht, Gentechnik in Lebensmitteln, wie ist das gekennzeichnet und so weiter. Heike, hallo erstmal und vielen Dank, dass du hier bist.
Hallo Niklas.
Vielleicht können wir einfach mal kurz so anfangen mit dem aktuellen Stand. Also das hat man ja schon mal mitbekommen, dass Pflanzen gentechnisch verändert werden. Wie ist das aktuell gesetzlich geregelt? Was darf da gemacht werden? Muss das gekennzeichnet werden? Wie kriege ich das so als Verbraucher, Verbraucherin mit?
Ja, also seit 2004 gilt das europäische Gentechnikrecht und alles, was aus gentechnisch veränderte Organismen hergestellt wird oder gentechnisch veränderte Organismen enthält oder aber auch selber gentechnisch verändert wurde, muss gekennzeichnet werden. Jetzt gibt es zum Beispiel aber leider Ausnahmen, zum Beispiel ob das Tier Futter erhalten hat, was gentechnisch verändert wurde, das erfahren die Verbraucherinnen nicht. Das muss dann nachher auf dem Fleisch nicht draufstehen, weil das Fleisch selber ist ja nicht gentechnisch verändert. Ne? Das Gleiche auch bei den Eiern, wurden jetzt die Hühner mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch so den sogenannten Schwellenwert von 0,9%. Das haben wir zum Beispiel bei Soja. Es gibt ja Länder, da wird schon ganz viel gentechnisch verändertes Soja angebaut. Und diese ganze globalen Ströme, da kann es eine Vermischung geben. Und bis zu diesem Schwellenwert von 0,9% kann diese Verunreinigung durch zugelassene Organismen passieren. Und das muss auch nicht gekennzeichnet sein. Ja, und dann haben wir noch einen dritten Punkt, zum Beispiel Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Wenn die jetzt mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen hergestellt wurden, dann muss es auch nicht gekennzeichnet sein. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, das passiert alles im Labor, da gerät nichts in die Natur. Und die Endprodukte sind letztendlich auch nicht von denen zu unterscheiden, die jetzt ohne Gentechnik produziert wurden.
Okay, das hätte ich nicht gedacht, aber das bedeutet ja letztendlich, dass es jetzt schon Lücken in der Kennzeichnung gibt, dass die also nicht vollständig ist. So.
Ja, genau. Aber letztendlich gewährt das derzeitige europäische Gentechnikrecht durch Risikobewertung und auch durch Zulassungsverfahren einen ganz guten Schutz jetzt für die Menschen, für die Umwelt und eigentlich gibt es auch noch eine ganz gute Kennzeichnung.
Okay. Damit wir jetzt hier nicht so einfach nur in so einem luftleeren Raum über irgendetwas aus unserer Sicht Problematisches sprechen, da gibt es ja sicher auch Informationen darüber, wie eigentlich Verbraucherinnen und Verbraucher zum Thema Gentechnik stehen.
Ja, also die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland steht der Gentechnik, vor allem in Lebensmitteln und in der Landwirtschaft, auch nach 20 Jahren Diskussion über Chancen und Risiken ziemlich kritisch gegenüber. Also man lehnt das zum Großteil ab. Man sieht es zum Beispiel auch beim Kauf der Produkte. Wenn das Label ohne Gentechnik drauf ist, dann werden da immer mehr Produkte gekauft. Also der Umsatz nimmt zu.
Mit dem Label Gentechnik frei sozusagen.
Ja, genau.
Okay, ich habe das mal gehört, das ist, glaube ich, 66% von einer Umfrage, die es 2025 gegeben hat oder im Ernährungsreport des Bundesministeriums für Landwirtschaft stand das, dass 66% der Befragten Wert darauf legen, zu wissen, ob Lebensmittel gentechnikfrei sind oder nicht. Das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, ne?
Das deckt sich da damit und die meisten Verbraucherinnen in Deutschland, die wollen einfach keine Gentechnik auf dem Acker oder im Stall oder im Essen und sie wünschen sich beim Einsatz von der Gentechnik strenge Kriterien, vor allem an die Sicherheit oder auch an die Risikoprüfung. Also was passiert dann, wenn die Pflanzen in der Umwelt ausgesetzt werden? Und was passiert auch, wenn ich die Lebensmittel quasi konsumiere?
Das wird also regelmäßig anscheinend, ich habe gerade den Ernährungsreport erwähnt, durch Umfragen und so weiter erhoben. Kannst du da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was es da so für Quellen gibt, wo diese Sachen herkommen?
Ja, also es gibt viele Umfragen, aber ich finde zum Beispiel noch eine Bevölkerungsumfrage ganz interessant. Die heißt Naturbewusstsein 2023 vom Bundesumweltministerium. Und da kam noch mal ein anderer Aspekt rein, weil 54% der Erwachsenen gaben nämlich an, dass sie der Auffassung sind, dass der Mensch kein Recht hat, Pflanzen und Tiere genetisch zu verändern. Und die haben dann auch eine Jugendbefragung gemacht. Da war es sogar noch höher. Da waren es 63%, die gesagt haben, dass sie das nicht haben wollen.
Das finde ich interessant und das gibt also so verschiedene Aspekte, ne, wie Verbraucherinnen und Verbraucher zum Thema Gentechnik stehen. Das ist einmal die Frage, sie möchten es erstmal wissen, ob es drin ist, dass es gekennzeichnet ist, damit sie entscheiden können, nehme ich das Produkt jetzt oder nicht. Aber dann gibt es eben, hast du gerade zitiert aus der Umfrage, auch noch so eine ganz generelle kritische Haltung gegenüber, bis dahin sogar, dass man das gar nicht möchte. Ist es nicht eigentlich vor diesem Hintergrund etwas schräg, sage ich mal, dass die EU gerade jetzt mit dieser neuen Regelung, die ich am Anfang schon angesprochen hatte, die jetzt gerade in Arbeit ist mit der Verordnung, so ja eigentlich das Ganze noch ein bisschen weiter lockern will? Also, oder wie siehst du das, entstehen durch diese Neuregulierung, die da geplant ist, nicht noch weitere Lücken?
Ja, also das sehen wir auch so, dass da weitere Lücken entstehen, weil das wesentliche Ziel ist ja, die strenge Regulierung aufzuweichen, ne? Also dass es weniger reguliert ist und dass sogar viele Pflanzen, die mithilfe neuer Gentechnikverfahren erzeugt werden, gar nicht mehr unter das Gentechnikgesetz fallen und damit werden sie auch gar nicht mehr gekennzeichnet. Und ebenso natürlich auch die daraus hergestellten Lebensmittel. Und ebenso bedeutet auch diese Neuregelung eine Lockerung der Risikobewertung und auch der Zulassungsverfahren.
Okay, also einerseits positiv vielleicht, dass du hast von neuer Gentechnik gesprochen, dass es da also neue Verfahren gibt, die gar nicht abgedeckt sind von den jetzigen Regelungen, die dann jetzt so mit aufgenommen werden. Was sind denn das für neue Verfahren?
Also die neuen Verfahren sind schon aufgenommen. Und zwar gab es schon, als die aufgekommen sind, ein Verfahren quasi vom Europäischen Gerichtshof. Und zwar 2018 hat der nämlich entschieden, dass auch die neuen Verfahren und Methoden gentechnische Veränderungen vornehmen und somit eigentlich unter das Gentechnikgesetz fallen. Das Urteil damals war sehr positiv für die Verbraucherin, weil damit war das geregelt, dass im Einzelfall geprüft werden muss und eine Kennzeichnung stattfindet. Aber seither wird jetzt ganz heftig drüber diskutiert, ob sich's denn bei den neuen sogenannten Genome-Editing-Verfahren um Gentechnik handelt oder nicht. Denn es werden im Unterschied zur alten Gentechnik nämlich keine artfremden Gene eingebracht, sondern man spricht immer, ja, das ist doch wie konventionelle Züchtung, das ist doch wie Mutation. Und aufgrund dessen hat man das einfach wieder aufgewälzt und hat gesagt, gilt denn noch das Urteil von 2018 oder müssen wir das denn nicht neu regeln?
Weil du jetzt gerade sagtest, so ähnlich wie Züchtung oder Mutation, was passiert denn da bei dieser neuen Gentechnik?
Ja, genau. Also das ist nicht wie früher, dass man da mit Kanonen auf Spatzen schießt und versucht, irgendwelche artfremden Gene in die DNA einzubringen, sondern das ist so wie eine Art Schere, die das Erbgut, also unsere DNA, an einer bestimmten Stelle schneidet. Dann tritt ein Reparaturmechanismus in Gang und auf diese Art und Weise werden dann quasi die Gene umgeschrieben. Man nennt das immer Editieren und dadurch bildet die Pflanze quasi neue Eigenschaften aus. Also es ist so ähnlich, sagen dann halt die Befürworter, wie eine natürliche Mutation. Das passiert ja immer wieder. Das ist wie eine konventionelle Züchtung. Und somit muss eigentlich gar keine Risikoprüfung stattfinden. Und vor dem Freisetzen der Pflanzen in die Umwelt muss quasi auch nichts stattfinden. Und dann muss man das auch nicht als Gentechnik kennzeichnen.
Ja, klingt für mich jetzt auf den ersten Blick, aufs erste Hören mal so einigermaßen nachvollziehbar. Aber warum wird das dann doch kritischer gesehen oder was könnten dann noch die Unterschiede zwischen dieser Art von Gentechnik zur konventionellen Züchtung oder zu Mutationen sein und welche Risiken sind damit möglicherweise verbunden?
Also die Kritik besteht darin, dass so diese Eigenschaften, die jetzt mit Hilfe dieser neuen Gentechnik erzeugt werden, oft weitergehend sind wie jetzt Veränderungen, die jetzt einfach auf natürliche biologische Mechanismen beruhen oder durch die konventionelle Züchtung oder durch Mutationen. Man kann da ja viel gezielter eingreifen. Man weiß auch nicht, was gibt es dann für Wechselwirkungen mit den Genen, die daneben dran liegen. Also da ist einfach noch vieles unerforscht und Das ist quasi das, wo man einfach beachten muss, ne? Weil sind diese veränderten Pflanzen erstmal freigesetzt in der Natur, das hatten wir auch schon bei der alten Gentechnik, dann kannst du das ja einfach gar nicht mehr zurücknehmen, ja? Und was dann in der Natur passiert, wie sich das dann mit anderen Pflanzen quasi verknüpft und dann weiter verbreitet, das hat man einfach nicht im Griff. Das heißt, das ganze Ökosystem ist bedroht und das, ja, sollte man einfach berücksichtigen.
Hast du Beispiele, wo sowas schon mal passiert ist?
Es gibt ja mittlerweile auch gentechnikfreie Zonen in Deutschland, sehr große Regionen. Die haben natürlich immer das Problem, dass ich das vermischen kann. Dann habe ich den Acker nebendran mit der gentechnik veränderten Pflanze und dann vermischt sich. Und dann ist immer die Frage, wer ist jetzt schuld? Weil auf diesen gentechnisch veränderten Pflanzen sind oft Patente. Du darfst das eigentlich gar nicht weiter verbreiten, weiter züchten. Und diese Fragen sind zum Großteil noch ungeklärt.
Du hattest vorher mal von vielen Pflanzen gesprochen. Wie viele Pflanzen betrifft denn das eigentlich? Also kann man das irgendwie noch so ein bisschen einordnen, wie viel man da machen kann, wie viel da gemacht werden soll oder vielleicht schon wird?
Ja, also laut diesem Gesetzentwurf soll es 2 Kategorien an Pflanzen geben, die jetzt mit dieser neuen Gentechnik produziert werden. Man kürzt das immer mit NGT ab, also neue genomische Techniken. Es gibt die Kategorie NGT1 Pflanzen. Da soll das Erbgut höchstens an 20 Basenpaaren verändert werden. Also nochmal so deine DNA, ne, die besteht ja da so aus Basenpaare und das sind ja die wesentlichen Eigenschaften. Und die sollen dann quasi als gleichwertig mit herkömmlich gezüchteten oder durch Mutation entstandenen Pflanzen gelten. Und hier haben wir dann quasi die Kategorie, wo keine Risikoprüfung stattfindet, kein Zulassungsverfahren, keine Rückverfolgbarkeit. Das ist ja dann auch immer noch interessant, wenn dann irgendwas passiert, woher kommt das? Und auch keine Kennzeichnung am Endprodukt, ne? Also hier wieder die Verbraucherinnen erfahren das nicht, wenn sie die Lebensmittel einkaufen. Das Einzige, was gekennzeichnet werden soll, ist das Saatgut. Also hier hat man immerhin noch ein bisschen ein Anzeichen. Und das ist jetzt laut allen, die in diesem Bereich forschen oder sich damit beschäftigen, wahrscheinlich der größte Anteil. Das werden über 90% dieser neuen Verfahren sein, die in die NGT1-Kategorie fallen. Und es gibt dann natürlich noch die NGT2. Also wenn mehr als diese 20 Basenpaare verändert werden, die würden dann weiterhin unter das alte Gentechnikgesetz fallen.
Und diese... Was du jetzt
also halt mal, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe ganz vergessen, es gibt zum Glück noch 2 Ausnahmen, auch bei den NGT1-Pflanzen, weil es wird ja auch immer mit der Resistenz gegen Pflanzenschutzmittel, also Herbizide, geforscht. Und wir kennen das ja vom Mais jetzt schon, der quasi dann ein Insektizidgift produziert. Und bei diesen 2 Arten hat man auch Ausnahmen bei den NGT1-Pflanzen genommen. Da sind wir immerhin ganz froh drüber.
Okay, aber die NGT1-Pflanzen sind jetzt noch aktuell nicht geregelt, oder?
Doch, im Moment haben wir ja noch das vom Europäischen Gerichtshof, ja, was ich vorher gesagt habe, 2018. Ja. Das heißt, im Moment fällt es drunter. Deswegen ist ja auch dieser große Lobbyismus von den Saatgutherstellern, die natürlich sagen, hier bedarf es einfach einer Lockerung, weil wir haben da schon ganz viel geforscht und das soll uns ja quasi auch helfen, die Welternährung zu sichern. Dann haben wir ja das Problem des Klimawandels. Diese Forschung wird uns quasi Saatgut beschaffen, wo dürreresistent ist, besser mit dem ganzen Klimawandel umkommt. Deswegen jetzt auch dieses ganze Aufrollen des Verfahrens zu sagen, was damals der EuGH gesagt hat, 2018, das wollen wir kippen. Wir wollen, dass genau diese Verfahren gar keine Gentechnik mehr sind.
Ah ja, okay. Das heißt, bezüglich auf diese NGT1-Verfahren, Pflanzen, wäre das dann eine Lockerung, ja, sozusagen, die da jetzt gewünscht ist. Okay. Und diese Lockerung bedeuten dann aber für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass alles das, was unter dieses NGT1 fällt, keine Kennzeichnung mehr hat, also ohne irgendeinen Hinweis im Supermarkt verkauft werden darf.
Ja, das wäre tatsächlich möglich, wenn das Europäische Parlament und der Rat dann noch zustimmen und quasi die endgültige Fassung des Verordnungstextes, wir gehen mal davon aus, Februar, März irgendwie so verabschiedet wird. Es muss dann natürlich noch zur Abstimmung kommen und wir haben dann noch eine 2-jährige Übergangsfrist, aber letztendlich hast du recht, das wäre dann wahrscheinlich die Konsequenz.
Klingt für mich jetzt gerade mit Blick auf die anfangs zitierten Umfragen und auch dem, was wir immer so fordern, dass es eben ja Transparenz braucht, Information, Kennzeichnung, um zu einer informierten Kaufentscheidung zu kommen, dass es da doch ganz schön viele Lücken gibt in der Information, in der Kennzeichnung gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Kann man das noch stoppen?
Also im Ganzen gehen wir nicht davon aus, dass man das noch stoppen kann, aber es kann natürlich noch Änderungen geben, weil man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich Umweltverbände dagegen klagen werden, vor allem um den gentechnikfreien Anbau zu schützen. Also wird nicht nur die ökologische Landwirtschaft ein Problem haben, sondern auch der konventionelle Anbau, wenn ich sicher gehen will, dass jetzt meine Pflanzen nicht verunreinigt werden. Man nennt es ja immer diese Koexistenzregelung, die muss geregelt sein, wenn ich quasi Felder habe mit Gentechnik und Felder habe ohne Gentechnik. Wie wollen wir das dann in der Praxis umsetzen? Das wird sehr schwierig sein. Und das Weitere ist auch immer noch die Frage der Patente auf diese gentechnisch veränderten Pflanzen, also auf das Saatgut. Das wird ja dann unheimlich viel. Und das sieht sogar der Deutsche Bauernverband sehr kritisch.
Okay, das heißt, da sind ein paar Themen, die so oder so nochmal angegangen werden müssen, konkretisiert werden müssen, weil es da noch ja Unklarheiten vielleicht gibt oder auch Kritik. Du hast es vorhin schon mal angedeutet und das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt ja durchaus auch Vorteile von Gentechnik oder Argumente, die man ins Feld führen kann, warum das Ganze doch sinnvoll sein könnte oder sinnvoll ist.
Ja, also Befürworter von dieser neuen Gentechnik aus Wissenschaft und Lebensmittelwirtschaft, die versprechen natürlich, dass es Pflanzen geben soll, die zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen und dem Klimawandel trotzen können. Die Landwirtschaft soll dadurch weniger Pestizide oder Düngemittel benötigen und natürlich langfristig höhere Erträge möglich machen. Das sind Versprechen, die haben wir eigentlich auch schon gehört bei der alten Gentechnik. Sie sind zum Großteil aber nicht eingetreten. Man stellt immer wieder fest, dass man auch bei der alten Gentechnik zwar am Anfang weniger Pflanzenschutzmittel braucht, aber dann über Dauer hier quasi auch Resistenzen entstehen und dann brauche ich wieder mehr Pflanzenschutzmittel.
Also das heißt, Gentechnik könnte eine Chance sein in bestimmten Bereichen, um Pflanzen auch gegen Klimawandel widerstandsfähiger zu machen, aber ich höre raus, ist nicht ganz so einfach.
Also in der Theorie ja, aber dass mit Hilfe neuer Gentechnik solche Sorten wirklich entwickelt werden, das ist ja keineswegs sicher. Mag vielleicht dann in Zukunft auch so sein. Aber diese Prozesse in der Natur, die Wechselwirkungen zwischen den Genen, die sind wahnsinnig komplex. Und die Gentechnik ist ja nicht die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen. Also um die Landwirtschaft Klimawandel anzupassen, sagen zum Beispiel viele Fachleute, das ist nicht unbedingt mit genetisch veränderten Pflanzen notwendig, sondern es gibt ja auch nachhaltige, widerstandsfähige Anbausysteme. Und hier muss vielleicht mehr Forschung rein und auch die muss man quasi protegieren und ausbauen.
Also dann lieber doch keine Gentechnik.
Also wir lehnen die neue Gentechnik nicht ab. Wir sehen einfach nur die Risiken und wir sind für das Vorsorgeprinzip gegenüber Mensch und Umwelt. Der muss man einfach Rechnung tragen. Vielleicht hat man das in 10 oder 20 Jahren dann gut erforscht und dann kann man das auch nochmal regulieren. Im Moment sind wir da einfach kritisch.
Und eben insbesondere auch aus unserer Sicht natürlich dann immer die Transparenz und Kennzeichnung, damit man sich auch frei entscheiden kann, was man da nimmt. Aber im Prinzip ist es wie bei so vielen Sachen, es gibt da Chancen, aber offenbar auch viele Risiken.
Ja, genau. Und ich meine, aus unserer Sicht sollte da einfach eine Fall-zu-Fall-Betrachtung her und auch die Produkte, die daraus quasi entstehen. Also wie gesagt, der vorbeugende Verbraucherschutz, der ist einfach wichtig. Man sollte das jetzt beobachten, tief erforschen, den Prozess begleiten. Aber ohne eine Risikobewertung wird dieses Vorsorgeprinzip einfach ausgehebelt. Ne? Und die Kennzeichnung für die Verbraucherinnen, die ist wichtig. Wir haben ja vorher schon gesagt, sie stehen dem kritisch gegenüber und man sollte ihnen auch die Wahlfreiheit geben und transparent machen, damit sie entscheiden können, was sie einkaufen wollen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Was wäre so aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher noch wichtig?
Also wir bekommen einfach immer mit, dass es den Verbraucherinnen sehr wichtig ist, dass sie sichere Lebensmittel haben, ja, und dass sie wissen wollen, wie ihre Lebensmittel hergestellt wurden, wie sie produziert werden und sie dann entscheiden können, was sie kaufen. Und das ist nur mit einer transparenten Lebensmittelkennzeichnung möglich. Deswegen finden wir, dass es kenntlich gemacht werden soll, ob hier Gentechnik egal in welcher Art und Weise eingesetzt wurde, um die Lebensmittel herzustellen. Ja, also wie gesagt, nur dann habe ich eine Wahlfreiheit beim Einkauf.
Und was fordern wir dann als Verbraucherzentrale jetzt in dem Zusammenhang, also mit Blick auf gentechnische Verfahren?
Also um jetzt Transparenz, Sicherheit und auch diese Wahlfreiheit zu gewährleisten, fordern wir eine verbindliche Kennzeichnung aller genetisch veränderten Lebensmittel. Also wenn hier Gentechnik zum Einsatz kommt. Und es müssen für diese Technologie wirklich strenge Zulassungsverfahren gelten, also um dann auch eine umfassende Technikfolgenabschätzung, also was passiert denn dann nachher auf dem Feld, was passiert, wenn wir das konsumieren, um einfach auch so eine Risikoprüfung einzuschließen. Und vor allem müsste auch die gentechnikfreie Landwirtschaft durch eine klare Koexistenzregelung geregelt sein. Und ja, ich meine, letztendlich ist da die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in der Verantwortung, hier auch eine vollständige Risikoanalyse für diese neuen Verfahren durchzuführen. Also unser Ziel ist einfach, dass Verbraucherinnen selbst entscheiden sollen und können müssen beim Einkauf, ob sie die Gentechnik wollen oder nicht. Und zusätzlich muss natürlich auch die Umwelt und die Gesundheit bestmöglich geschützt sein.
Ein schönes Schlusswort, Heike. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, gerne.
Zum Thema Gentechnik haben wir bei uns auf der Internetseite noch viele Informationen. Die finden Sie unter www.vz-bw.de, unseren Podcast, andere Folgen unter www.vz-bw.de. Podcast, da haben wir in den Shownotes zu dieser Folge die Seiten bei uns und weitere Informationen auch verlinkt. Wenn Sie zu dem Thema Gentechnik noch etwas loswerden möchten, sich beispielsweise für klare Regelungen stark machen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, schreiben Sie uns aber auch sonst, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik zu dieser Folge, zu unserem Podcast insgesamt haben, per E-Mail gerne an online@vz-bw.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie eine Bewertung da, erzählen Sie uns weiter und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank und tschüss.